Robi.
David.
Den Daviden wirst du doch so gerne genannt.
Ja, liebe, ganz liebe ich, ganz toll. Du, pass auf, wir reden heute über einen absoluten Favoriten meiner Kindheit, nämlich Ghostbusters, den neuen Teil. Und du hast auf dem Kanal ja schon eine Kritik dazu gebracht. Die Leute wissen, was du davon hältst.
Bei mir
wissen
sie es noch nicht. Spitzenmäßige Kritik.
Spitzenmäßige
Kritik. Hast du die angehört?
Nee, habe ich nicht.
Ganz viel Liebe habe ich da reingebaut. Ganz viel Liebe.
Okay. Ist ja nicht immer so bei deinen Kritiken. Ne? Da kommen wir heute, glaube ich, auch nochmal drauf zu sprechen. ich habe ein Trivia mitgebracht. Und bei Ghostbusters gibt es tatsächlich, ich habe extra dazu was rausgesucht, eine ganze Menge. Ich habe auch in meinen Movie-Trivias schon ein paar davon immer mal verbaut. Unter anderem zum Beispiel zu dem nie gedrehten dritten Teil ist mal so ein Drehbuch irgendwie released worden, was zumindest in der Entstehung existierte. Und in diesem Drehbuch sollten die Ghostbusters irgendwie in die Hölle kommen, um da dann einen Supergeist irgendwie zu besiegen. Das ist ein schönes Trivia, wie ich finde. Ich finde auch ein interessantes Trivia ist, dass Dan Aykroyd das Original, also Dan Aykroyd hat ja das Drehbuch geschrieben, ja. Die Originalidee spielte in der Zukunft und sollte dann gegen riesige Monstermassen oder Geistermassen sollten die kämpfen, sollte auch viel ernster sein. Auch ein nettes Trivia. Eines, was ich hier jetzt aber für heute mitgebracht habe, ist, dass die Ghostbusters fast gar nicht hätten Ghostbusters heißen dürfen. Es gab nämlich eine TV-Serie, das habe ich auch nicht gewusst, die ist aus den USA gewesen, hat überhaupt nicht funktioniert, gab wirklich nur 15 Folgen in einer Staffel von 1975 und die hieß The Ghostbusters, also The Ghostbusters und drehte sich um einen Typen, der sich mit einem Gorilla namens Tracy, ja, es war so ein Typ, und ein anderer Mann im Gorilla-Kostüm, also richtig schlecht sah das aus, sind okay. Die in ihr Auto durch die Gegend gefahren und haben so Geister- und Monstererscheinungen haben die dann gejagt. Da musste dann tatsächlich erst, das ist irgendwie vom Sender CBS gewesen, da mussten die dann erst hingehen und um die Namensrechte bitten. Sonst hätten die das nicht so nennen dürfen und haben dann tatsächlich Geld dafür bezahlt, dass Ghostbusters auch Ghostbusters heißen kann. Denn The Ghostbusters, auch wenn es auseinandergeschrieben wird, das hätte dann tatsächlich Probleme gegeben. Wer weiß, wie das dann geheißen hätte. Wie zum Beispiel, ruf mal an, die Geisterjäger zum Beispiel.
Also we're gonna call Creature Catchers.
Ja, Creature Catchers ist gut. Hast du gewusst, dass Eddie Murphy die Rolle von Ernie Hudson erst spielen sollte?
Nein, wusste ich nicht.
Siehste? Jetzt wieder was gelernt. Siehste? Also es gibt eine ganze Menge Trivia-Fakten dazu. Es ist aber auch ein wirklich toller Film der Kindheit,
finde ich. Es ist ja mit den Namen auch immer super skurril, weil wir reden uns ja in Deutschland auch immer so gerne darüber auf, wie schlimm die deutschen Namen eingeenglischt werden, sodass ein anderer englischer, deutscher Titel existiert als Originaltitel, was aber manchmal mit den Namensrechten in Europa zu tun hat. Also ich habe jetzt nicht weiter recherchiert, aber dass Ghostbusters Afterlife bei uns Legacy heißt, weiß ich überhaupt nicht, was da die Hintergründe sind oder ob das auch so eine namensrechtliche Geschichte ist.
Ich weiß es nicht. Also Legacy ist, glaube ich, so eine Sache, das kennen die Deutschen vielleicht oder zumindest hat der Verleih das Gefühl, dass sie es kennen und Afterlife ist vielleicht schon wieder zu abwegig. Also mein Favorit ist aber, und darüber reden wir ja heute wahrscheinlich, The House at Night, beziehungsweise The Night House. Man versteht es ja gar nicht. Hattest du in deiner Review das nicht auch irgendwie angesprochen?
Ja, also keine Ahnung.
Hast du einen Grund? Nee, weil es ist ja völlig absurd.
Nein, absolut.
Aber da reden wir gleich dann drüber.
Und damit herzlich willkommen zu zwei,
wie Pech und Schwafel. Pech
und Schwafel.
Ja gut, ob wir das nochmal hinbekommen bis zur letzten Folge, man weiß es nicht.
Das wäre dann nächste Woche.
Bei mir fängt nächste Woche, Montag, tatsächlich mein allererster Arbeitnehmer an, der Kilian. Ich habe ja früher schon in einer Firma als Chef gearbeitet.
Als Arbeitgeber musst du dann aber aufpassen, ne? Sexual Harassment, Urlaubstage musst du dem geben und so. Es gibt Regeln, ne?
Hey, das ist was man da alles anmelden muss und also, das ist irre, was man da an Sachen zu tun hat vorher. Auf jeden Fall werde ich dann endlich jemanden haben, der sich um ein paar Sachen kümmert, um meine Videos zum Beispiel, aber auch um den Instagram-Account von 2 wie Pech und Schwafel. Den habe ich nämlich in den letzten Wochen, da möchte ich mich hier mal entschuldigen, komplett außer Acht gelassen. Ich muss sagen, ich habe so ein bisschen, mir sind die Dinge ein bisschen über den Kopf gewachsen, auch auf privater Ebene, sodass ich einfach gedacht habe, so, ich muss Abstriche machen. Und das war dann nicht mehr auch in die Nachrichten reinzugucken bei Instagram. Ich habe aber trotzdem, also die Leute schreiben mir dann viel. Ich kriege super viele Vorschläge, aber auch viel Feedback, wo Leute immer wieder Sachen schreiben. Ich weiß nicht, hast du irgendwas bekommen?
Tatsächlich, witzigerweise war die Frage, wann kommt mal wieder was auf dem Instagram-Kanal? Das habe ich wirklich zwei, dreimal bekommen. Dann habe ich eigentlich überwiegend Leute, die unseren Podcast erst entdecken, jetzt alles nachhören und ganz oft Anime-Vorschläge schicken. Also das erreicht mich immer wieder. Hier noch ein Anime-Tipp, hier dieses und jenes. Dann lange Zeit, bis jetzt, wenn sie die neueste Folge noch nicht gehört hatten, überred doch mal David, endlich Ted Lasso zu schauen. Und danke für Ted Lasso. Das waren so die überwiegenden Nachrichten diese Woche, dass Leute ganz überschwänglich lernen, dass sie sich das tatsächlich endlich mal angeschaut haben. Nee, ansonsten ist es immer ganz viel Lob, dass sie super gerne hören und in welchen Lebenssituationen, Tätigkeiten und so weiter die Leute unseren Podcast hören. Und als wir einmal an einem Freitag statt Donnerstag, ich glaube letzte oder vorletzte Woche erst erschienen sind, da gab es aber mächtig Fragebeschwerden auf den Donnerstag. Das ist so das, was ich bekomme.
Ich bekomme auch super viel Feedback in diese Richtung, aber wie gesagt, dann künftig endlich wieder auch eine Anlaufstelle, eine gemeinsame, nämlich auf dem Instagram-Account, da werde ich dann einfach den dann auch, also es gibt ja so andere Podcast-Account, die machen so richtig mit Bild der Woche oder so Ausschnitten aus der Folge und dafür bin ich ja alles zu blöde, also deswegen ist es ganz gut.
Ah, das glaube ich gar nicht, aber ich finde, also du bist dazu nicht zu blöde, aber ich finde, das ist, ich habe dir am Anfang gesagt, wenn du einen Instagram-Account machen willst, dann machst du den alleine, weil ich genau weiß, wie ich sage, bis hierhin reicht mein Engagement, aber nicht darüber hinaus und ich wusste, es wird schwierig, aber ey, du bekommst jetzt einen Assistenten. Ich hoffe, dass nach einer Einarbeitungszeit, die ja oft nochmal sehr anstrengend ist, bis die ersten Mechanismen dann so ineinander greifen, die das wirklich eine große Entlastung bringt. Ich arbeite ja seit Jahren mit meiner sehr verehrten, hochgeschätzten Frau zusammen, die mir technisch alles Mögliche abnimmt und super affin ist, das ja auch noch zusätzlich studiert und ich bin so dankbar. Also ich wünsche dir, dass das dir wirklich eine erspürbare Entlastung bringt.
Wird es ganz bestimmt. Wir reden heute über alle möglichen Filme. Wir haben wieder ein ganz ordentliches Paket. Ghostbusters werden wir endlich machen. Du wirst was zu The Night House oder The House at Night sagen.
Ja, wir haben über Finch wollen wir reden.
Genau, Finch. Ich habe einen Film gesehen, den ich euch unbedingt vorstellen möchte, nämlich The Last Black Man in San Francisco.
Und ich muss unbedingt ganz kurz über Eiffel in Love reden.
Über was?
Eiffel in Love.
Das klingt wie, wie hieß es, Blue Dabba, Duda, die hießen
es
nicht
geht,
Eiffel
es,
in Love?
Aber es geht um, nee, die hießen, weiß ich nicht, es geht um Gustav Eiffel, der den Eiffelturm gebaut hat. Und während seiner Bauphase seine Jugendliebe wieder trifft. Das ist so eine Romanze und gleichzeitig technisches Meister, also so riesige technische Aufgabe, aber mal später.
Lass uns Harder Day Fall haben wir noch gesehen, ne?
The Harder They Fall, stimmt, ey, es ist einiges, es ist einiges.
Es ist wieder einiges.
Es ist wieder einiges. Und am Ende ist es dann so spät, dass wir sagen nach dem Film, und jetzt sind wir schon wieder am Ende.
Ja.
Also fangen wir an, womit fangen wir an, David?
Ja, mit was möchte ich anfangen? Ich glaube, lass uns doch mal mit, weil ich hatte The House at Night oder The Night House ja schon mal hier kurz erwähnt, als wir über Arndt das gesprochen haben. Deswegen würde ich ganz kurz hören wollen, was du dazu sagst. Du hattest mir nämlich eine SMS geschrieben mit den Worten, boah, da ist eine Szene drin, da habe ich mich so erschreckt wie seit Jahren nicht
mehr. Es war eine WhatsApp. Auf jeden Fall, ja, David hatte so ein bisschen ihr erzählt, dass der Film durchaus was kann. Der ist jetzt kein Muss, aber der war schon sehr gut anschaubar. Und dann habe ich mir die Nummer angeschaut. Das geht um eine Lehrerin, deren Mann sich in den Kopf geschossen hat. Und das haut sie komplett aus der Bahn. Und auch das soziale Umfeld kommt nicht richtig an sie ran. Und sie spürt aber in ihrem Haus, was mega geiles Setting hat, so am See, im Wald, verlassen. Kommt mir so ein bisschen vor, weil tatsächlich wie bei mir zu Hause, weil ich ja auch so ein bisschen verlassen am Wald, was ein bisschen gruselig gemacht hat, als ich mir die Sache alleine angeschaut habe, hatte ich zuletzt so ein Setting im Kopf damals bei Das geheime Fenster mit Johnny Depp, der ja auch in seiner Hütte zurückgezogen so am See lebte. Und sie stellt fest, nachts irgendwas passierte dem Haus. Sie hört die Stimme von ihrem verstorbenen Mann. Es gibt irgendwie eine Verbindung. Das Thema Tod ist nicht das erste Mal in ihrem Leben, weil sie eine Nahtoderfahrung hatte. Und irgendwo da drin spielt sich eben so ein schauriger Psycho-Thriller-Horrorfilm ab. Und es gibt da eine Sequenz, ich habe mich zu Tode erschrocken. Und zwar so sehr, dass ich von der Leinwand weggeguckt habe und sofort in die Spiegelung in meinen Scheiben, ob sich irgendwas im Flur bewegt. Ich habe mich so zusammengezuckt und erschrocken, dass ich erstmal Stopp gemacht hatte. Ich hatte mir ehrlicherweise gerade so Hotdogs gemacht und gedacht, nein, ich esse jetzt erstmal in Ruhe meinen Hotdog. Ich verschluck mich hier noch und sterbe beim Erschrecken bei einem Horrorfilm. Und dann meinte ich zu David, krass, und das war irgendwo Ende des ersten Drittels des Films, das ist mir das letzte Mal bei Sinister passiert, dass ich mich so erschrocken habe in dem Film. Der hat eine richtig gute Atmosphäre, wie ich finde, weil ich halt dieses verlassene Setting total mag. Sie als Hauptdarstellerin, Rebecca Hall, die trägt diesen Film tatsächlich sehr gut, weil vieles davon sehr intrinsisch ist. Die Geschichte selbst driftet dann in eine Ecke, glaube ich, wo einige Zuschauerinnen und Zuschauer ein bisschen vielleicht aussteigen könnten. Aber dafür, dass das direkt ein Film ist, der auf Disney Plus rauskam und der ist von Fox Searchlight. Und Fox Searchlight ist immer so eine Untersparte, wo man ziemlich sicher sein kann, dass man eine ordentliche bis extrem starke Qualität bekommt. Den hätte ich ehrlich gesagt noch gerne im Kino gesehen. Also hätte ich den im Kino gesehen, wäre ich rausgegangen und hätte gesagt, das hat sich doch eigentlich okay gelohnt, das Ding im Kino anzuschauen. Also, wenn ihr Horrorfilme mögt, The Night House, beziehungsweise The House at Night, beides das gleiche, finde ich atmosphärisch gut, kurzweilig, nicht ohne Schwächen, aber unterm Strich, einmal habe ich den richtig gerne geguckt und deswegen danke für die Empfehlung.
Ja, das Ende ist, also da gebe ich dir recht, das Ende ist auch so, damit steht und fällt der Film so ein bisschen. Aber ich habe dem das verziehen, weil ich vorher die Atmosphäre so dicht fand und auch einige der Momente so stark. Ich hätte gerne auch irgendwie so ein Ding gehabt, wo es sich in eine andere Richtung entwickelt hätte. Sie guckt so das erste Mal am Anfang des Films auf die andere Seite rüber und sieht dann da irgendwie so Lichter auf die andere Seite des Sees und sieht dann so Lichter. Und ich dachte so, ja, so in diese Richtung hätte ich gerne mehr gesehen und dann entwickelt sich der Film aber leider in eine andere. Ist aber okay, weil er gut genug aufgebaut ist.
Ja, und gerade das Horrorgenre ist oft wesentlich generischer. Ich finde das da schon relativ erfrischend. Und jetzt gerade so ganz neuen Nachschub, wüsste ich jetzt nicht, was ich sagen sollte, wenn jemand sagt, oh, neuen Horrorfilm die Woche, was gibt's denn so? Da finde ich das eine empfehlenswerte Nummer, die auch jetzt nicht großartig promoted wird. Ich glaube, da haben nicht viele auf dem Schirm, dass der existiert.
Der Regisseur David Brückner macht als nächstes tatsächlich das Remake von Hellraiser. Da bin ich gespannt.
Hast du übrigens gesehen, dass die Presseeinladung heute kam für Resident Evil Welcome to Raccoon City?
Ja, ich habe schon ein bisschen Angst.
Sehen wir uns im Kino nächste Woche?
Ja, klar. Aber tatsächlich genau nächste Woche, ne? Nächsten Mittwoch. Ja. Ich habe jetzt erst den neuen Trailer gesehen, der letzte Woche rauskam.
Nö.
Also man muss sagen, was man merkt ist, sie haben versucht, so viele mögliche Momente aus dem Spiel zu verwenden. Also es gibt dieses berühmte Bild, wo dieser Zombie über einer Leiche kniet und sich dann so leicht in die Kamera dreht. Und ich wette, es gibt auch die Hundeszene aus dem ersten Teil. Aber das macht dann auch keinen Unterschied, weil diese ganzen Spieleverfilmungen haben dann darüber hinaus meistens nicht viel zu bieten. Und der Trailer sieht wirklich, du hast es schon mal richtig gesagt, schmutzig aus. Also ich sehe da überhaupt nicht, dass das ein guter Film sein könnte. Aber typische Videospielverfilmungen, vielleicht reden wir nächste oder übernächste Woche hier nochmal über Arcane. Ja. Das ist jetzt gestartet, da kriegen wir beide von allen möglichen Seiten, ist der neue Ted Lasso, habe ich das Gefühl. Oder eher das neue Squid Game, wo ich überall unter meinen Kritiken plötzlich steht nur das Wort Arcane. Die Leute schreiben nicht mal mehr, guck dir das mal an oder was sagst du dazu, sondern steht einfach nur Arcane drunter.
Squid Game bekommt eine zweite Staffel, also der Serienschöpfer hat sich jetzt breitschlagen lassen.
Was meiner Ansicht nach keine gute Ausgangslage ist.
Ich denke nach diesem Hype, also klar, das Ding wird viel geguckt werden, aber nochmal so durch die Decke gehen aus dem Nichts, das geht ja nicht. Funktioniert nicht. Muss man mal sehen, gab ja auch jetzt, haben wir schon drüber gesprochen, dass es ja viele Fälle auf Schulhöfen gibt. Auch in Deutschland, wo die Kinder diese Spiele spielen und sich auch da gegenseitig eine klatschen und so als Bestrafung.
Nee.
Es ist gerade echt ein Thema, dass Lehrer, dass Eltern fordern, von der FSK Squid Game zu indizieren, wobei die FSK mit Netflix-Produktion original nichts zu tun hat. Und es da schon Petitionen auch gibt gegen Squid Game, weil Kinder halt das auf dem Schulhof so ein bisschen anfangen auszuleben.
Aber die FSK muss ja die Netflix-Produktion trotzdem auch prüfen.
Nee, Netflix hat keine FSK-Prüfung, hat immer nur eine von Netflix Alterseinschätzung. Ich weiß nicht, warum das so ist.
Nee, es geht gar nicht. In Deutschland dürfen keine Filme ohne Prüfung laufen. Das ist nicht
also
möglich.
Also ich deklariere in all meinen Kritiken zu Netflix immer und sage immer, es ist eine Netflix-Altersfreigabe-Empfehlung, weil jetzt gehe ich mal parallel auf fsk.de. Man findet doch eigentlich immer die Netflix-Filme nicht bei der FSK gelistet.
Es steht oben im Eck dann immer so sowas wie Rated 12 zum Beispiel. Und es gibt ja im Grunde kein anderes Rating. Eine 12, also in den USA gibt es ja zum Beispiel eine 12 gar nicht. Das heißt, das ist das deutsche Rating. Sie nennt es halt, glaube ich, nur anders.
Ja.
Aber das kann nicht sein, dass die Filme ohne FSK-Rating starten, weil das ist nicht erlaubt.
Also
das
zu
geht nicht.
Squid Game, auch nicht zu The Harder They Fall auf fsk.de, FSK-Freigaben. Das sollte man mal recherchieren, das Thema.
Das ist eine Grauzone? Nee,
auf also, gar keinen Fall. Also ich hab das immer, dass ich keine FSK, dass ich nicht offiziell sage, ist ab da und da freigegeben bei Netflix. Sag immer, ist eine Netflix-Altersfreigabe-Empfehlung. Weil sich das nicht deckt, gibt mal irgendeinen Titel ein, der jetzt frisch auf Netflix raus ist, auf fsk.de, findet man für gewöhnlich keinen.
Ich sehe es gerade, Netflix-Serie wurde nicht von der FSK geprüft. Die Serie Squid Game hat keine FSK erhalten, sie wurde der freiwilligen Selbstkontrolle nicht zur Prüfung vorgelegt. Eine Prüfung kann von allen Anbietern von filmischen Inhalten beantragt werden, freiwillig.
Naja.
Aber es kann doch nicht ohne...
Doch, tut es. Das hast du jetzt bei Apple-TV-Sachen nicht, da hast du das typische FSK-Logo, soweit ich mich erinnere. Und auch bei Amazon, aber bei Netflix hast du so gut wie nie, also ich würde fast sogar sagen nie, eine FSK. Sondern nur, was Netflix einschätzt, für welche Zielgruppe, also Altersgruppe das geeignet ist.
Okay, das wusste ich gar nicht. Ich war der Ansicht, das heißt ja immer freiwillige Selbstkontrolle und
aber das heißt, gedacht, das heißt nicht, weil die Kontrolle freiwillig ist eigentlich, sondern weil das Team aus Freiwilligen besteht. Das war ganz komisch, habe dazu mal ein Video gemacht. Das ist ein großer Trugschluss.
Ich glaube, wenn keine FSK vorliegt, ist halt schneller auch möglich, dass solche Sachen dann auch tatsächlich indiziert werden können. Also wenn jetzt ein Indizierungsantrag gestellt würde, dann würde der, glaube ich, auch deswegen schneller durchgehen, weil die FSK keine Prüfung gemacht hat. Aber wir sollten uns da, glaube ich, mal näher informieren
und
dann nochmal drüber sprechen. Weil ich bin gerade sehr überrascht.
Ich denke, das hat was mit dem, dass die Eltern das letztendlich kontrollieren und dann nicht nochmal eine Kino- oder Fernsehinstanz ist, die das Jugendschutzgesetz der auf dem gleichen Weg achten müssen wie vielleicht so eine Streaming-Plattform. Weil der offizielle Vertragspartner von einem Netflix-Account muss ja vertragsfähig sein und damit ein gewisses Alter haben. Und dementsprechend wird es da bestimmt eine Nische geben, wie das funktioniert, würde ich vermuten.
Das kann sein, dass es wahrscheinlich erst ab einem gewissen Alter möglich ist, weil YouTube zum Beispiel ja eigentlich auch
ab 13 oder sowas?
Ich glaube, sogar später, 14, ich bin mir nicht sicher. Gut.
Ich hätte ehrlich gesagt Lust auf Ghostbusters.
Gut, dann lass uns Ghostbusters besprechen. Ghostbusters Afterlife. Ich weigere mich, ihn Legacy zu nennen.
Es geht um Carly. Die ist alleinerziehende Mutter, zwei Kinder, Phoebe und Trevor. Und die hat Geldprobleme, kann sich die Miete nicht mehr leisten, muss raus aus ihrer Wohnung. Trauriger und auch in dem Fall glücklicherweise ist ihr Vater gestorben kürzlich. Und der hat eine verlassene Farm in einem kleinen Ort am Rand in Oregon. Und sie beschließt, dorthin zu gehen. Eröffnet ihren Kindern auch erst, als sie dort sind, dass das jetzt für lange so sein soll. Die sind neu an der Schule. Und es rankt sich so die Legende um den Vater. Der Dirt Farmer, der hat immer sich skurril verhalten, die was angebaut. Was hat der auf dieser Farm gemacht? Du kommst schon hin, irgendwo sind Schilder wie Keep Out, der Weltuntergang ist nah, irgendwas ist da anders. Und in dieser Geschichte heraus gibt es dann noch einen Schullehrer, der Seismologe, Geologe ist und die Tochter, die sehr interessiert in die Richtung ist, so bestimmte Teams, die sich bilden und eben die wahre Geschichte hinter dieser Farm und dass es letztendlich um nichts Geringeres als die Weltrettung geht. Und dann ist Ghostbusters Afterlife voll mit auf der einen Seite ganz, ganz vielen Easter Eggs für Fans der Ghostbusters. Es ist aber gleichzeitig auch so schauriges Familienabenteuer, wo man sich etwas gruseln kann, wo wirklich die ganze Familie Spaß hat. Was ich richtig toll fand in der Pressevorführung, dass Jason Reitman, der Regisseur des Films, der auch der Tully, Zeitgeist, Up in the Air, Thank You for Smoking oder Juno gemacht, meinte, als er ein Kind war, war er immer am Set von Ghostbusters, weil sein Papa hat die ersten beiden Teile 84 und 89 inszeniert, sein Papa Ivan Reitman. Und jetzt war der Papa immer da und hat jeden Tag über dessen Schulter geschaut. Und er meinte, das ist ein Film von einer Familie für Familien. Und ich finde, das merkt man. Ghostbusters Afterlife, ich hatte nach den Trailern ja keine großen Erwartungen, war ein richtig großer Spaß, der einen zurücksetzt mit einer ganz, ganz detailverliebten Freude, einen Look der 80er Jahre in die Effektmöglichkeit von heute zu tragen, ohne sich dabei komplett in CGI zu versinken, weil da einfach schöne Charaktere drin sind, da ist Spaß drin, da ist Action drin, die nie zu schnell wird. Das Tempo verlagert sich mal ein bisschen rasanter, dann wieder ruhiger. Und es war so ein richtig schönes, abenteuerhaftes Entdecken und ich war ganz doll überrascht. Ich meinte zu David im Kinositz nach dem Film, meine Frau hätte jetzt gesagt, super cool, den zu sehen. Und so ging es mir auch. Ich war nur leider einmal kurz pipi, weil ich auf Klo musste. Das war wohl eine ganz coole Szene, die ich verpasst habe, meinte David.
Ja, fand ich, weil da der Hauptbösewicht des Films gerade aufgetaucht ist und dann ein Cameo-Auftritt vorkam, den du einfach komplett verpasst hast.
Ja.
Da habe ich nicht verstanden, wie man so bei der Erfahrung, die du hast, wie kann man so unklug auf Toilette gehen?
Ich musste so doll, dass sonst wäre feucht geworden neben dir.
Okay.
Mal wieder.
Ich war auch ganz verliebt, muss ich ganz klar sagen. Ich mochte natürlich das, was der Film heraufbeschwört, nämlich so diese Erfahrungen des ersten Teils auch. Und das tut er sehr clever, indem er einzelne Elemente, aber auch Sounds und dann den Song oder kleine Zitate immer wieder hochholt. Das kennt man schon, ne, weil ja viele Filme irgendwie gerebootet oder geremaked oder noch eine Fortsetzung bekommen haben. Aber der Film macht das wirklich auf eine sehr charmante Art und Weise. Aber darüber hinaus, muss ich sagen, war ich auch ganz doll verliebt in diese neue Garde quasi der Ghostbusters, wenn man das denn so nennen kann. Ne? Diese Kinder um Finn Wolfhard, das kleine Mädel, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, die Schauspielerin kenne ich noch nicht.
McKenna Grace.
Boah, die ist voll gut. Die
sieht aus wie was in dem Film? Wie 13 oder sowas, ne?
Ja.
Die ist aber 18, glaube ich.
Ja. Und dann gibt es einen neuen, so einen Sidekick, der heißt Podcast, weil er einen Podcast hat. Und der ist auch hilarious. Also ich habe ehrlich gesagt seit Ewigkeiten nicht mehr so einen guten Sidekick gesehen. Also ich finde, Sidekicks hat Hollywood auch gefühlt im Blockbuster-Kino völlig verloren, weil du nur noch so Filme hast wie Ensemble-Filme, wie Fast 9 zum Beispiel oder Eternals, ja, wo alle Figuren angeblich gleich wichtig sind. Und weil sie angeblich gleich wichtig sind, bekommen sie am Ende doch nicht genug Screentime.
Bei Animationsfilmen haben sie das so beibehalten, dass immer so Sidekicks existieren, ne?
Ja, aber das ist, glaube ich, das Einzige. Und ich finde, das ist der erste Film seit langem, der diese alte Tugend der Sidekicks wieder richtig gut hinbekommt. Das mochte ich erstmal sehr. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, dass mir der Film, der hat Erinnerungen an The Force Awakens bei mir hervorgerufen, weil er im Guten wie aber auch im Schlechten nostalgisch ist, weil er mir viel zu viel nochmal genauso macht, wie es vorher war. Und das wirklich zum Teil bis hin zu richtig gleichen Bildeinstellungen. Und das Ende kann man zum Beispiel als Verneigung sehen. Und als im Film auch klar wurde, was am Ende denn vorkommt, also was denn die große Bedrohung zum Beispiel ist, dachte ich im ersten Moment so, oh ja, cool. Coole Idee. Und dann merkte ich aber irgendwann, ah nee, Moment, das wird hier zu einer Nummer, die ich schon mal so ähnlich gesehen habe. Und das fand ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Und die andere Sache, die mir ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass darüber hinaus wirklich fast keine eigenen Ideen da sind. Also es gibt, vielleicht habt ihr das im Internet schon gesehen, es gibt ja diese Szene mit den kleinen Mini-Marshmallow-Männern. Und die finde ich total toll. Und weil ich dann dachte so, oh ja, gerne mehr davon, was ist wohl das nächste große Monster, was sie sich einfallen lassen haben. Und es gibt aber gar keines. Es gibt nicht ein einziges Monster, was sie sich neu haben einfallen lassen. Es gibt keine neue, frische Idee. Ne? Also sie haben keine neuen technischen Errungenschaften. Es gibt überhaupt nichts, was das Ganze jetzt in irgendeiner Form modern machen würde. Sondern es wirkt wie ein Film, der hauptsächlich dafür existiert, irgendwie dieses furchtbare Reboot mit den Frauen vergessen zu lassen. Ja. Und auch so ein bisschen abzuschließen mit den Original-Ghostbusters. Und das macht er gut. Und er macht es vor allen Dingen auch deswegen gut, weil dieser Film hier auch wieder gruselig ist. Das war zum Beispiel dieses Reboot mit Melissa McCarthy überhaupt nicht. Die haben einfach nur Witzchen gemacht und haben vergessen, dass der erste Ghostbusters, aber auch der zweite, eigentlich auch kleine Geisterfilmchen waren. Da konnte man sich als Kind durchaus gruseln dabei. Mir ist das alles ein bisschen zu uninspiriert gewesen. Das heißt gar nicht, dass ich den schlecht fand. Das ist bei mir ein 3,5-Punkte-Film. Aber ich fand ihn nicht so gut wie viele andere.
Ich verstehe deine Punkte. Ich finde aber gut, dass man das alles beiseite wischt und sagt, wir können diese Stimmung aufgreifen. Weil wenn eines, glaube ich, nicht so kompliziert ist, ist die Story anzupassen als die Fähigkeit, überhaupt das Gefühl der Ghostbusters wieder einfangen zu können. Mhm. Ich glaube, dass der Film jetzt das kann und vielleicht auch weitergemacht wird und dann eben diese eigenen Strecken bewältigen muss und diesen eigenen Weg gehen muss. Ich glaube, das ist eine einfachere Aufgabe als dieses Gefühl und all das zu konservieren, in die neue Zeit zu tragen und Generationen mitzunehmen. Und deswegen ist mir so rum ehrlich gesagt erstmal wesentlich lieber.
Ja, also was du sagst, dieses Gefühl, ich habe auch die ganze Zeit irgendwie überlegt, wie kriegen die das denn hin oder wie kriegen es andere Filme nicht hin, dieses Gefühl, dieses 80er-Gefühl heraufzubeschwören. Und das passiert hier tatsächlich wieder. Sie sind da sehr gut in der Lage und am Ende hatte ich dann tatsächlich auch einen Kloß im Hals, muss ich sagen, so ein bisschen. Also das muss man dem Film lassen und ich bin auch überwiegend so, dass ich sage so, ey, ist trotzdem okay, ein weiterer Film, wenn da jetzt eine Fortsetzung kommt, was ich mir aber sehr gut vorstellen kann, da würde ich mir dann aber wirklich wünschen, dass neue Wege gegangen werden und dass sie sich mal was anderes einfallen lassen. So als Neustart oder mal, um das Ganze wieder zurückzuholen und abzuschließen, fand ich das sehr stark.
Weil ich gerade kurz Animationsfilme erwähnt habe, hast du eigentlich den Teaser-Trailer zu Lightyear gesehen?
Ja.
Sieht richtig gut aus. Bin ich sehr, sehr gespannt. Weiß jetzt nicht, warum jetzt gerade, ich wollte jetzt gar nicht Ghostbusters abhaken, aber irgendwie konnte ich diesen Gedanken gerade nicht loslassen, weil ich da richtig Bock drauf hatte.
Ja, ja. Wir sind aber auch durch mit Ghostbusters, würde ich sagen. Ich habe da gar nichts mehr zu sagen. Also das ist wirklich eine Empfehlung. Da könnt ihr locker reingehen und vor allen Dingen auch eure Kinder, die den ersten vielleicht noch nicht gesehen haben, mitnehmen. Das ist gut. So. Und Lightyear, glaube ich, den Ansatz finde ich spannend von Lightyear. Also ich dachte erst, als ich den Trailer, als ich die Bilder zum Trailer sah, dachte ich, oh nee, jetzt fangen die wieder an so mit Spin-offs. Jetzt erlebt die Spielzeugfigur ihre eigene Rolle. Aber nee, es scheint ja irgendwie die Origin eines Charakters zu sein, auf dem die Spielfigur, die man in Toy Story sieht, basiert. Und das finde ich spannend.
Und das sieht auch in dieser Aufbruch in fremde Welten und so, sieht echt fantastisch aus.
Ja, bin ich sehr gespannt.
Und ist halt Pixar, ne? Toy Story war ja immer in den USA ein Riesending und in Deutschland nicht so groß. Das ist selten so rum, dass Deutschland dann der Anklang nicht so gigantisch ist. Zumindest wenn ich mich beim letzten Teil, da war das wieder alles total krass, wie es in Deutschland Disney sich schwer getan hat, das richtig zu vermarkten, fand ich. The Harder They Fall. Hast du Lust, hast du Zeit? Hast du geguckt, ja?
Habe ich geguckt, ja.
So, möchtest du? Mach mal du.
The Harder They Fall habe ich eine ganze Weile schon immer mal wieder Stimmen gehört, die gesagt haben, ey, das ist das nächste große Ding, schau dir das mal an. Ein Western mit ausschließlich schwarzer Besetzung und zwar wirklich mit der Creme de la Creme. Also du hast Jonathan Majors, heißt er, glaube ich, Idris Elba. Jonathan Majors. Lakeith Stanfield ist dabei, Regina King ist dabei, also auch vor allen Dingen so Leute, Jonathan Majors, ne, der spielt ja jetzt, glaube ich, in dem nächsten Ant-Man mit, als Kang the Conqueror angeblich, hatte jetzt auch in der Loki-Serie kurzen Auftritt schon, der könnte richtig groß werden, in dieser Rolle ist er wieder richtig stark, in einem anderen Film, über den wir gleich sprechen, ist er nochmal stärker, das ist ein wirklich großartiger Schauspieler und der spielt hier einen Outlaw, der am Anfang wird einem Prequel quasi erzählt, wie er und die Figur von Idris Elba aufeinander stoßen und dann quasi eine lebenslange Feindschaft daraus entsteht. Und die beiden treffen dann im Erwachsenenalter wieder aufeinander und ihre beiden Gangs, ja, so ist das ja im Western, da hat ja jeder seine eigene Crew, die treffen dann in so einem großen Showdown aufeinander. Und das ist im Grunde The Harder They Fall, ich würde es Hip-Hop-Western nennen. Der ist von Jay-Z produziert. Der Regisseur ist der Bruder von Seal, dem Musiker, der mal mit Heidi Klum zusammen war. Der Soundtrack ist killer. Ich finde den einfach nur gut. Und es sind wahnsinnig schöne Bilder da drin. Und der hat ein richtig gutes Tempo, muss ich sagen. Sazy Beats spielt irgendwie das Love Interest von Jonathan Majors und die haben auch eine richtig gute Chemie, wie ich finde. Und ansonsten ist es wirklich klassischer Western, muss ich sagen, mit Saloons und Staub und Dreck und vor allen Dingen, was mich ein bisschen so erinnert hatte an Django Unchained, richtig blutige Shootouts. Also wenn hier jemand von der Kugel getroffen wird, spritzt das Blut wieder bis in den nächsten Bundesstaat. Also im Grunde ist das ein Western, der wahnsinnig cool ist mit Dialogen. Die haben mich besonders beglückt, die Dialoge, weil ich das Gefühl hatte, das ist ein, wenn sie das Setting gewechselt hätten, hätte das so ein Anfang der 90er Street-Film sein können. Sowas wie Menace to Society oder so. Also es wirkt total, ne, als wäre das irgendwie so ein Film aus der Hood, den sie einfach nur in ein anderes Setting verlegt haben. Mit richtig guten Charakteren. Es gibt diesen einen Schützen, der von sich behauptet, er wäre einer der schnellsten im ganzen Westen und der möchte sich unbedingt mit Lakeith Stanfields Figur duellieren, weil er herausfinden will, wer ist denn jetzt der Schnellste und was die beiden für ein Miteinander pflegen, das finde ich richtig gut, das ist richtig gut geschrieben, ein schlauer Film, wie ich finde, also der hat mir richtig gut gefallen, der ist sehr lang Und in der Mitte hat er einen ganz schönen Hänger, wie ich finde, weil er dann aus dem Gequatsche nicht mehr herauskommt. Aber der Anfang ist super stark und das Ende ist super stark.
Ja, da mit Anfang und Ende stimme ich zu. Ich glaube, unterm Strich habe ich den nicht ganz so sehr gemocht wie du, ehrlicherweise. Weil dieses jeder Part in der Crew hat quasi seinen Gegenpart. Und ich finde auch Dilroy Lindo so als Sheriff, der ganz erfahren ist, bei dem jeder Schuss auch sitzt, wo ich denke, Alter, komm, jetzt übertreibst du wirklich. Der sitzt irgendwie 25 Schüsse und jedes Ding davon ist ein Headshot aus jeder Hüfte, aus jeder Position in jedem Winkel. Du so, komm, der kann doch kaum noch 40 Meter weit gucken, so wie er wirkt. Aber auf jeden Fall.
Habe ich den Film aber abgenommen, weil er so cool dabei blieb.
Ey, also die Farben.
Es war tatsächlich ein Spielmittel.
Es gibt einen Kampf zwischen Zazzy Beetz und Regina King in so einer Färberei, Schneiderei, Gerberei, wo einfach so krass geile Farben aufeinandertreffen, wo du sagst, ey, und dann hast du immer Reggae, Hip-Hop und Rap, der unter diesem Western liegt. Und wenn dann mal weiße Figuren als Randerscheinung auftauchen, denkst du, das ist alles so auf den Kopf gestellt für dieses Genre, das ist super erfrischend. Aber ich finde die Nummer wirklich lang und die Mitte mit dem Hänger, das ist echt, die Mitte ist sehr lang mit dem Hänger.
Wo ja, sich aber so ich mochte so die Figuren so sehr und ich mochte die Dialoge so gern.
Ja, also ich hab die Gesangseinlagen nicht so richtig auch verstanden, weil die Musik ist jederzeit so geil gewählt und das Gesinge ist dann wieder so, es fühlte sich für mich, dann habe ich ab und zu mal die deutsche Synchro geswitcht, wo alles wie so deutsch relativ professionell klingt, nur Zazzy Beetz hat sich anscheinend selbst gesprochen. Das klingt total skurril, weil die ist ja Deutsche und kann ja Deutsch. Aber irgendwie, ich mag ja Western und gerade so auch so in den letzten Jahren gab es ja so diese eiskalten Western. Wie war das nochmal hier mit Elizabeth Olsen?
Ach, du meinst Wind River?
Wind River, so eine Ding.
Das ist ja kein Western.
Ja, das ist schon ein Western im Eis. Das ist schon ein Western im Eis. Das ist, also gibt's schon, würde ich sagen, dass das ein klarer,
Ja, stimmt. Eigentlich hast du recht. Wenn du über das Genre nachdenkst, ich hätte gesagt, es ist so ein Thriller, aber ja, es ist schon auch
Western. Western ist nicht immer Wüste, glaube ich einfach.
Da habe ich wieder was gelernt bei dir, Robi. Nee, ich fand, er hatte auch wirklich einen guten Humor. Also es gibt diese eine Szene, da sagen sie müssen eine Bank ausrauben, aber sie müssen in eine Stadt, die sehr weiß ist. Dann kommen sie in diese Stadt und dann besteht die ausschließlich aus komplett weißen, also aus elfenbeinweißen Gebäuden. Und ich dachte, sau clever gemacht. Also so, das als visuellen Gag einfach einzubringen noch dazu, ist einfach schön. Und solche manchmal sehr offensichtlichen Sachen, die sind da auch mit drin. Ich habe das Gefühl, es ist auch wieder ein Regiedebüt. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Ding, das hat man recht selten, wo jemand einfach Freude am Gestalten seiner Welt, seiner Figuren, am Schreiben ihrer Dialoge und so hat. Und das spürt man bei The Harder They Fall, auch wenn er dann zu lang ist.
Ja, unterm Strich, The Harder They Fall auf Netflix anschaubar inzwischen, kann man sich, wenn ihr Lust auf Genre habt, auf Western, auf das Western-Genre, dann gebt euch den. Und übrigens zu der Szene, die gerade David gerade meinte, mit der Stadt, die komplett weiß ist, am Anfang gibt's auch schon so ein Betreten eines Zuges, wo auch Welten aufeinandertreffen und du denkst, aha, krass, alles klar. Und es ist einfach sehr, sehr erfrischend, mal so ganz andere Besetzungen zu sehen. Ich muss den persönlich kein zweites Mal sehen. Bin auch ein bisschen überrascht, dass David so hin und weg ist von dem Film tatsächlich.
Ich würde nicht sagen hin und weg. Das ist so für mich auch wieder so 3,5 Punkte, also eine 7 von 10 in deinem Fall. Du hast ja auch 6,5 gegeben, also bist exakt einen halben Punkt entfernt.
Ja, aber ich verteile meine Punkte wohlwollender als du deine und das macht dann den Unterschied wahrscheinlich.
So.
Das heißt, wenn wir auf der gleichen Nummer rauskommen, ist das immer bei dir bedeutungsvoller als beim, das will mich nicht selbst fertig machen.
Ich muss sagen, ich sehe so selten Filme, bei denen man so die Regie, aber auch die Spielfreude so richtig aus jeder Pore spürt. Und da verzeih ich, glaube ich, dann einfach mehr, habe ich das Gefühl, weil ich weil es nicht nach Schema F ist. Da bin ich dann immer schon richtig froh. Ich hatte gestern irgendwie mit jemandem gesprochen, weil ich meinte, mir wurde ja, wie gesagt, Arcane immer wieder ans Herz gelegt. Und dann habe ich die ersten 2 Folgen geguckt und das wird ja überall rauf und runter gefeiert. Und ich muss jetzt die 3. noch gucken und möchte gerne auch noch die anderen schauen. Aber ich habe auch so gedacht, boah, wofür wird das eigentlich so gefeiert? Also die Figuren sind so knallhartes Klischee. Du hast es jetzt noch nicht gesehen, aber es gibt das junge Ding, das leider ein bisschen naiv ist, aber wo du merkst, die ist zu groß und fähig. Dann gibt es die kleine Kämpferin, die sich schon durchbeißen muss. Und dann gibt es den alten Hasen, der so ein bisschen als der Leitwolf für die gilt und früher mal richtig krass war und jetzt aber den friedlichen Weg wählt. Und das sind Figuren wie vom Reißbrett. Und das macht mir die Serie so ein bisschen kaputt, weil ich diesen Figuren da nicht folgen möchte. Und hier sind es eben mal Figuren, wo ich bei jedem Akt, der so passiert, habe ich das Gefühl, nicht zu wissen, was das nächste ist, was sie machen. Und das ist immer erfrischend. Da bin ich immer glücklich drüber. Und dann ist mir egal, ob es in der Mitte einen Hänger gibt.
Okay, da bin ich dann bei dir. Wollen wir über Finch reden? Wir sind so ein bisschen, einige Streaming-Filme diese Woche dabei.
Ich würde sagen, über Finch reden wir als letztes, weil du wolltest ja, glaube ich, nochmal über ein anderes Thema bezüglich Finch sprechen.
Dann kommst du zu deinem großen Wunschfilm, über den du noch reden wolltest.
Genau. Ich möchte euch unbedingt einen Film ans Herz legen, den gibt's bei Amazon Prime und zwar seit August. Ist ein Film von 2019, der aber bisher nicht nach Deutschland gekommen war, nämlich The Last Black Man in San Francisco. Und den hatte ich 2019 in den USA immer wieder auf irgendwelchen Bestenlisten gesehen. Und das ist ja dann für mich immer so ein Ding, wo ich dann, du hattest neulich mal gefragt, wo kriege ich diese ganzen Filmtipps her? Das notiere ich mir dann auf meine Watchliste und jetzt hatte ich den irgendwie bei Amazon Prime gesehen und dachte, ah, Moment, den kenne ich, den hatte ich mir doch notiert. Und den habe ich geschaut und der ist fantastisch, den kann ich euch nur ans Herz legen. Wenn ihr euch in den ersten, die erste Sequenz, ihr werdet wissen, was ich meine, geht 6 Minuten. Wenn ihr euch da nicht in den Film verliebt habt, dann ist euch nicht zu helfen, beziehungsweise wird euch der Rest auch nicht gefallen. Es ist ein wahnsinnig schön fotografierter Film. Es ist, der Soundtrack ist der beste, den ich in den letzten 10 Jahren in irgendeinem Film gehört habe. Es ist die beste Musik. Es geht um 2 Freunde, die leben in San Francisco und das ist am Anfang, wird das noch nicht so ganz klar. Sie fahren jeden Tag zu einem Haus hin und halten das instand, malern das oder machen den Dreck weg, versorgen den Garten. Und es, obwohl eine andere Familie darin wohnt. Und diese Familie beschwert sich jedes Mal und sagt so, Mann, ey Jungs, könnt ihr nicht gehen? Also ist ja nett, dass ihr das macht, aber was soll das? Und dann stellt sich irgendwann heraus, der eine der beiden Männer, nämlich Jimmy, dessen Haus war das mal. Da hat die Familie früher drin gewohnt und er kann sich irgendwie von diesem Haus nicht trennen. Und das Ganze spielt so vor diesem Hintergrund, dass in San Francisco halt durch die Gentrifizierung sich der Standort San Francisco wahnsinnig gewandelt hat. Und gerade so die Black Community, die wurde so aus ihren Bereichen vertrieben und hat es da sowieso relativ schwer. Und es ist eine sehr weiße Stadt auch. Und daher kommt, glaube ich, auch so ein bisschen dieser Begriff The Last Black Man in San Francisco. Und das ist eine Geschichte von über San Francisco, über Gentrifizierung, aber auch über eine Freundschaft, die ich so schon lange im Kino nicht mehr gesehen habe, mit 2 fantastischen Darstellerleistungen. Jonathan Majors spielt eben in dem Fall den Kumpel von dem Jimmy. Und das ist, also die Erzählweise ist auch so ganz anders, als man das kennt. Es gibt nicht diese klassische Narrative, wo so eine Geschichte erzählt wird und dann werden so diese typischen Storybeats erzählt, sondern es ist einfach wie so ein Kaleidoskop aus kleinen Momenten dieser Freundschaft, aus kleinen, auch zum Teil aus Erinnerungen. Und dann gibt es einfach Szenen, wo zu fantastischer Musik der Hauptdarsteller einfach so einen dieser großen Berge hinunter ist, weil dieses ist ja eine sehr hügelige Stadt. Ja,
San Francisco ist immer ein sehr schönes Setting für Filme.
Genau. Finde ich. Und der skatet die ganze Zeit durch alle möglichen Szenarien. Und das ist ein Film, der eher so wirkt. Also es ist keine Geschichte, die einen packt und wo man dann da sitzt und sagt so, oh, jetzt will ich aber wissen, wie das Ende ist, sondern es ist auf emotionaler Ebene sehr berührend und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich konnte meine Augen nicht von diesem Film abwenden. Das ist für mich einer der besten des Jahres, muss ich tatsächlich sagen.
The Last Black Man in San Francisco, hast du
The
gesagt?
The Last Black Man in San Francisco. Gibt's bei Prime inkludiert. Wie gesagt, ein fantastischer Film und wenn ihr den seht, dann wird so diese Ansage, die von vielen kommt, dass Jonathan Majors einer der großen schwarzen Hoffnungsträger für die Zukunft ist, da werdet ihr auf jeden Fall beipflichten. Ein ganz feiner, ein fantastischer Film, auch ein Regiedebüt. Und wenn der Regisseur nochmal mehr macht, ich bin sehr gespannt. Es gibt online auch bei YouTube die ersten 6 Minuten, diese erste Szene, die haut euch weg. Das gebe ich euch Brief und Siegel, die ist einfach fantastisch inszeniert.
Okay, das klingt wirklich sehr spannend. Jetzt habe ich auch Lust, den Film anzuschauen.
Mach das.
David, ich habe eine Frage.
Ja?
Wollen wir zufällig eine Sache verabreden? Ich habe mir gerade einen Film auch auf meine Watchlist gepackt für kommende Woche, wo du bestimmt gar keinen Bock drauf hast.
Warte mal, den neuen Til Schweiger-Film?
Nein, neben Red Notice will ich noch nicht schon wieder allein zu Hause gucken.
Ist das eigentlich eine offizielle Fortsetzung von Home Alone, also von Kevin allein zu Hause?
Ich glaube, das ist ein Remake, oder? Und keine Fortsetzung. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, es ist ein Remake.
Ja, okay. Also den muss ich mir dann angucken.
Deswegen frage ich dich ja, ob du bereit wärst, das zu tun.
Ich wäre bereit. Für diesen Podcast mache ich alles. Wir wollten ja eigentlich diese Woche auch mindestens einen der beiden neuen Filme gucken. Entweder den Schweiger-Film oder krass Klassenfahrt. Jetzt bin ich heute leider so ein bisschen kränklich und traue mich nicht ins Kino. Aber ich werde wahrscheinlich bis nächste Woche einen der beiden Filme geguckt
haben. Ich habe gesehen, es gab wohl fulminante Premieren zum Schweiger-Film. Der Presse wurde natürlich nicht gezeigt. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, ob wir das noch schaffen. Wir können ja auch mal gucken. Bin gespannt, wie die Zahlen sind am Wochenende dann. Wir haben noch kurz Eiffel in Love, Leute. Ich fand den ganz, ich sag mal so, den fand ich okay interessant. Ist eine Liebesgeschichte, trifft auf einen ziemlich coolen Look Ende des 19. Jahrhunderts. Gustav Eiffel hat gerade die Innenkonstruktion der Freiheitsstatue abgeschlossen, will eigentlich in Paris die Metro bauen, aber durch mehr oder weniger sehr ehrgeiziges Verhalten kommt es zu der Idee, den Eiffelturm zu bauen. 300 Meter hoch, ein riesiges Unterfangen, und er trifft auf eine Liebe oder auf eine Frau, von der er sich wünschte, dass er sie nie wieder trifft, weil es eine sehr schmerzhafte Vergangenheit geht. Und so hat man ein Spiel bei Eiffel in Love, das mache ich, weil er diese Woche startet, zwischen der Geschichte des Baus dieses großen monumentalen Gebäudes, was man auf der ganzen Welt kennt, aber damals die Bevölkerung gar nicht haben wollte und viele auch Demonstrationen und Proteste mit nach sich gezogen hat, und eine Liebesgeschichte. Man kriegt zwei Filme in einem, die keine Seiten so richtig zufriedenstellt. So, das war Eiffel in Love. Mal jetzt kurz gemacht. Im Kino, Donnerstag. Da, in den Dingern, wo man Karten kauft, um Film
Warum
zu gucken.
Warum gehst du da rein? Das ist ja wirklich weird.
Ich fand die Trailer irgendwie hübsch.
Okay, alles klar. Lass uns über Finch sprechen. Ein Film auf Apple TV Plus.
Ja.
Mit, ich habe das Gefühl, dass die sich irgendwie einen Tom Hanks-Vertrag irgendwie mit dem abgeschlossen haben.
Ja.
Weil nach Greyhound ist jetzt schon der zweite Film, den er exklusiv da bringt. Ich habe Greyhound nicht gesehen, sonst hätte ich jetzt gesagt, ist der zweite Schrottfilm, aber für mich ist der erste.
Ich fand Greyhound jetzt auch nicht wahnsinnig schrottig, aber ich finde auch Finch nicht wahnsinnig schrottig.
Ich fand ihn leider richtig müllig, aber da können wir jetzt ja drüber reden.
Also erstmal, ich bin Fan von dystopischen Filmen oder postapokalyptischen Filmen. Es gab eine Katastrophe, die Sonne brennt so auf die Erde, dass wenn man direkt Sonnenstrahlen abbekommt, man im Grunde darin sich verletzt und auch sterben kann. Einer der letzten, wahrscheinlich der letzte Überlebende ist Finch. Tom Hanks ist ein Wissenschaftler, Ingenieur, Erfinder, der Dinge bauen kann. Und der hat einen Hund, und Finch weiß von sich selbst, der lebt nicht mehr lange, will aber, dass seinem Hund gut geht, und beschließt, einen Roboter zu bauen, der, wenn er mal stirbt, auf seinen Hund aufpasst. Das ist das Szenario, worum es in Finch geht. Ich finde, der sieht optisch, atmosphärisch, sieht der gut aus. Und ich finde, Tom Hanks, der trägt natürlich, ich glaube, Tom Hanks ist übrigens der Schauspieler, den ich als erstes so richtig als großen Star wahrgenommen habe als Kind mit Forrest Gump, und der sich mein Leben lang quasi mich begleitet hat bis heute. Und ich sehe den wahnsinnig gerne. Und ich finde, dass Finch vor allem davon lebt, wenn es so diese Momente, die so zwischen den Zeilen schwingen. Es gibt eine richtig schöne Szene, wo mit seinem Roboter in der Wüste sitzt und der Roboter erzählt ihm etwas, was er erlebt hat, und du kannst halt mit Tom Hanks Spiel ablesen darin, wie bewundernswert und faszinierend er das findet, obwohl es überhaupt keine Bedeutung mehr hat für ihn, die Erde und allem, was da noch existiert, was ihm gerade dieser Roboter da erzählt. Und da ist so viel eigentlich kaputte Freude dann mit drin, und gleichzeitig zu wissen, also ich finde, was ich eigentlich sagen will, Tom Hanks hat immer so einen Blick und ein charakterhaftes Gesicht, wo ich das Gefühl habe, der trägt mich so durch eine Geschichte, die vielleicht auch gar nicht so gut sein mag, aber ich finde, atmosphärisch und vom Look her und dafür, dass Finch in weiten Teilen eine One-Man-Show ist, habe ich den recht gerne einmal gesehen und dazu die weltbeste Kritik abgegeben, die man drehen konnte.
Da können wir gleich drauf nochmal zu sprechen kommen, weil du selber irgendwie zu mir sagtest, du bist nicht ganz zufrieden mit deiner Kritik.
Mir war halt nicht toll, habe ich gesagt.
Erstmal meine Sichtweise. Ich finde, der Film steht und fällt, weil es ja so eine One- oder Two-Man-Show ist tatsächlich, oder Two-Roboter. Steht und fällt das damit, wie nervig oder ätzend du diesen Roboter findest. Und ich finde, der wird ja gespielt im Motion Capturing von Caleb Landry Jones, den kennt ihr vielleicht aus Three Billboards Outside Ebbing, Missouri hat er mitgespielt, in Get Out hat er mitgespielt. Der wird meistens so als Weirdo besetzt oder als Bösewicht. Hier ist er wieder der Weirdo, weil dieser Roboter ist eine Mischung aus einem einjährigen Kind und aber gleichzeitig auch wirklich einen wahnsinnig nervigen Charakter. Und dadurch bekommt der Film irgendwann in der Mitte dann auch ein ganz großes Problem mit dem Ton. Denn Dieser Roboter, Jeff heißt er, ist die ganze Zeit völlig überdreht und springt und klatscht dann ganz doll und sagt, oh komm, komm, ich will jetzt. Und also es ist wirklich wie...
ja, ich verstehe, dass dich das nervt.
Die Kinder dann auch zum Teil, es nervt krass. Und daneben sitzt Tom Hanks, der die ganze Zeit sagt, ich sterbe. Ich hab gar nicht, nee, also das Leben ist vorbei. Und ab der zweiten Hälfte hast du dann Tom Hanks, der nur noch in Dauerdepressionen sich wälzt, wo er dann Blut spuckt und wo du dem wirklich beim Sterben zugucken kannst. Und ich hatte das Gefühl, ich gucke jetzt gerade Michael Haneckes Liebe, auf den sie dann iRobot oder Nummer 5 lebt gequetscht haben. Und darüber hinaus hat dieser Film überhaupt nichts, was nicht in 1000 anderen Filmen oder durch das Klischeerad gejagt wurde. Wenn du sowas wie Wall-E, wenn du sowas wie iRobot, wenn du sowas wie Nummer 5 lebt gesehen hast, dann hast du das alles schon mal gesehen. Diesen Roboter, der sich menschlich verhalten will, aber dann dabei natürlich ganz so schusselig ist, weil er ist nun mal kein Mensch, sondern ein Roboter. Das hat es zigmal gegeben. Und weil es aber keine weiteren Charaktere gibt und auch in dieser Dystopie nichts passiert, nichts, es passiert wirklich nichts für 2 Stunden, außer dass die von A nach B fahren, dann gibt es hier und da mal einen Moment, da ist da mal ein Sturm und hier fahren sie in eine Stadt, wo möglich Menschen sind, die sie dann angreifen können, was dann aber gar nicht wirklich gezeigt wird. Und das Ende ist dann, es passiert am Ende genau das, was du erwartest und dann ist der Film aus. Und ich dachte, boah, dafür habe ich mich jetzt 2 Stunden durchgequält. Mich hat Tom Hanks in dem Film, ich will nicht sagen, dass er mich nicht berührt hätte. Tom Hanks, wie du schon sagst, der hat immer eine Sogkraft, aber hier leidet er einfach nur vor sich hin und bekommt nicht viel zu tun. Ich fand es auch so ein bisschen komisch geschrieben. Er sagt am Anfang ne, so Sachen wie, ja, du bist ja jetzt quasi erst einen Tag alt, aber jetzt werd doch mal erwachsen. Und es passt nicht zusammen mit, ne, mit einem, der eben so einen Roboter erfindet und dann aber die ganze Zeit mies gelaunt ist. Ich fand das nicht cool. Mir hat das überhaupt nicht gefallen. Ich fand den sterbenslangweilig. Und ich fand diesen Roboter super nervig und Tom Hanks hat eigentlich leider auch nichts zu tun gehabt. Und wie gesagt, es ist nichts passiert in dem Film, nichts.
Ja, das tut mir echt leid für dich. Du hast ja auch einen Punkt. Ich fand das ein bisschen als süß abgetan, aber ich habe den Film auch ehrlich gesagt ein bisschen gesplittet gesehen, weil ich immer wieder unterbrochen wurde. Und ich sag mal so, das ist ein guter Übergang zu einem Thema, über das ich eigentlich mal gerne, über das ich gerne sprechen wollte.
Ich würde gerne einen Satz ganz gut machen. Es gibt am Ende eine Szene, da sitzen sie, stellt sich nämlich heraus, es gibt offenbar, neben den Ozonlöchern gibt es auch keine Ozonlöcher. Und da sitzen sie dann in der Sonne und er hat sich so einen weißen Anzug hingepackt. Ich musste auch unterbrechen, weil bei mir war es so, dass meine Frau fand den noch ätzender als ich und die hat gesagt, okay, sie hält das nicht mehr länger aus. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gucke ich den alleine weiter. Und dann habe ich am nächsten Tag vorgespult zu der Sequenz und habe diese ganze, wie er im weißen Anzug da draußen sitzt und vor sich hin redet, vorgespult. Das sind 10 Minuten. Der sitzt 10 Minuten an derselben Stelle und sagt dann immer wieder so Geschichten. Ich will dir mal eine Geschichte erzählen, Jeff. Und Jeff sitzt daneben und hört sich das eben selber wie so ein Hund an. Und dann erzählt Tom Hanks Geschichten, die ich dieser Figur irgendwie so gar nicht abnehme. Die natürlich so ein bisschen dieser Figur Leben einhauchen sollen. Und auch so ein bisschen, es sind oftmals so Geschichten, die uns an unsere eigene Menschlichkeit auch erinnern sollen. Aber ich fand das einfach nur fad. Ich fand das einfach 10 Minuten, wie sie da sitzen. Es war einfach nur schlimm.
Okay, das tut mir leid für dich zu hören erst einmal. Ist ja nie schön. Nee,
muss es nicht.
Ist also, nie ich schön, meine, wenn man einen Film guckt, wo man sagt, scheiße, habe ich keinen Bock drauf gehabt.
Also ich muss sagen, ich gucke das ja dann auch zu Ende, weil er so schlecht dann auch nicht war. Aber er ist schon wirklich hart an der Grenze, man will ausschalten.
Der wäre ja eigentlich ins Kino gekommen, ne? Der hatte Repo Man gemacht?
Ja, der hat Repo Man gemacht.
Ja, Miguel Sapochnik.
Der macht sonst
Serien. Game of Thrones hat er die Schlacht der Bastarde wohl gemacht, also eine der krassesten Folgen überhaupt, auch in True Detective involviert. Was ganz interessant war an Finch war, dass es gibt so Tage, und da dachte ich, da wollte ich gerne mal die Woche drüber reden, weil David mich auch drauf ansprach. Ich dann gleich zugegeben habe, erwischt. Du hast mich erwischt. Weil David irgendwie meine Kritiken anscheinend stalkt. Regelmäßig. Und immer auch weiß, wie viele Punkte das irgendwie ich habe. Wo wusstest du eigentlich, wünsche mir die 6,5 Punkte? Was schreibst du jetzt irgendwo hin? Nee, merkst du dir? Nee,
ich merke mir das.
Okay, gut. Oh Gott, das klingt wie eine Drohung, wenn du es so sagst. Auf jeden Fall.
Robert, ich habe alle Wertungen der letzten 4 Jahre.
Habe ich meine Finch-Kritik gedreht. Und ich merkte beim Drehen schon, ich bin müde. So richtig kann ich nicht sagen, was mir doll gefällt oder was ich nicht so mag an dem Film. Es ist aber manchmal in so Arbeitstagen so, dass du merkst, ja, okay, du drehst jetzt deine Kritik und dann warten halt Folgetermine. Du hast dann Calls oder Podcastaufnahmen oder gehst ins Kino oder was auch immer. Und so bemüht man sich halt immer, eine gewisse Qualität zu erreichen. An manchen Tagen ist großartig, zum Beispiel meine Ghostbusters Review. Da war ich richtig happy mit, weil ich so merkte, es sprudelte richtig viel Freude aus mir für diesen Film heraus. Aber dann gibt es manchmal eben auch so diese Gegenteiltage. Und das war bei Finch so, wo ich wirklich ein Video drehe und merke, das war jetzt nicht so doll, aber besser wird's auch heute nicht mehr. Und heute soll's aber trotzdem online gehen. Und dann beiß ich so in den sauren Apfel und denke mir, okay, das kann mir jetzt jemand halt immer vorhalten. Naja, so richtig was gesagt hast du jetzt hier nicht bei dem Video, ne? Und dann denke ich manchmal so, es wird in dem Mantel der Masse untergehen, der Videos, die da folgen. Also ich sag's ehrlich, wie es ist, so, ne?
Geht's wahrscheinlich auch,
ja. Und ich glaube, in jedem Beruf, ne, gibt es mal gute, mal schlechte Tage. Und bei dem Bäcker äußert sich es meinetwegen darin, dass die Kruste im Brot, weil es 5 Minuten zu lang drin war, viel zu hart ist oder irgendeine Ecke verbrannt ist oder zu mehlig bestäubt oder was auch immer. Und in dem Beruf wird sich auf irgendeine Art und Weise ein Qualitätsunterschied mal äußern. Und David hatte das bemerkt bei Finch. Und ich sofort so.
Ja, es gibt manchmal so Kritiken, da merke ich bei dir einfach, also ich brauche ja nur auf die Zeit gucken. Das Ding geht 5 Minuten 45 oder so. Also da weiß ich dann schon, okay, da hat er heute nicht gewusst, was er sagen soll. Und ich merke das aber manchmal. Also du hast Tage da oder auch Filme, da sprudelt das aus dir heraus. Und es gibt aber Filme, da weißt du gar nicht, was du sagen sollst. Und dann weißt du dann auch gar nicht, und das habe ich aber auch manchmal, kommen wir gleich zu, da merkte ich jetzt bei Finch nach der Kritik, aber Moment mal, weil du sagtest dann so, ja, ein Film finde ich, ja, also würde ich jetzt nicht nochmal gucken, aber war so ganz gut und ich mochte halt so wie die Sonne und dann fand ich das Setting und dann fand ich den Roboter und Tom Hanks ist ja auch immer gut. Und dann dachte ich so, Moment mal, wie fand er den Film denn jetzt überhaupt? Also war der jetzt, und vor allen Dingen, warum fandest du den?
Es kommt ja auch noch das Problem dazu, ich schneide ja nie, ne? Ich kann nämlich ja auch nicht rausschneiden aus meiner.
Und diesmal war ein Schnitt auch drinnen, ein visueller. Das ist ja auch super.
Das ist, weil mein Drucker angegangen ist. Manchmal, wenn wir irgendwas drucken müssen, dann bleibt der an. Und dieser Drucker beschließt ungefähr in regelmäßigen Abständen, einmal wird der neu starten, macht der. Und dann geht der alle Walzen durch und macht 2 Minuten Lärm. Völlig unüberhörbaren Lärm. Und dann stehst du natürlich da. Ich habe mal auf Instagram Posting gemacht, wo das Ding angeht. Es ist so lustig. Naja, auf jeden Fall, daher kam der Schnitt. Der kam jetzt tatsächlich nicht daher.
Ich dachte, ich muss hier neu ansetzen. Ich hatte gedacht, dass du dann wirklich zum allerersten Mal irgendwie überlegt hast, was sage ich jetzt.
Der Drucker hat mir schon manche Videos so verkackt.
Ich habe das auch. Also ich bin zum Beispiel kein Fan meiner Eternals-Kritik gewesen. Ich merkte, als ich hatte das ja hier im Podcast schon gesagt, das war so ein Film, der plätscherte vor sich hin und ich dachte die ganze Zeit so, ja, okay, aber ich merkte, wie ich bei der Kritik auch, das waren irgendwie 10 Minuten Filmkritik und ich hatte aber 20 Minuten Rohmaterial. Also ich habe ganz viel runtergeschnitten, weil ich merkte so, dass ich mich dann irgendwann wiederholt habe. Dann habe ich nochmal angefangen, weil ich merkte, ach nee, jetzt erzählt sie schon wieder dasselbe. Komm, ich setze nochmal wieder an. Und das wären dann manchmal so Stückeleien dann auch. So, das, also wahrscheinlich bin ich der Einzige, der es dann merkt, aber ich war dann auch so, dass ich dachte, ja, irgendwie. Das habe ich schon mal besser hinbekommen, dass ich klarer und auf den Punkt genauer sagen konnte, das hat mir nicht gefallen, das hat mir gut gefallen, das ist die Wertung.
Aber
das
ist natürlich krass, weil bei so einer Eternals-Kritik, da weißt du ja, das ist ja auch wesentlich größer als jetzt Finch. Ne?
Und die wird natürlich auch dann kritischer betrachtet. Ne? Also wenn du da dann dir einen Fehler erlaubst oder ne, ich habe das ja jetzt auch schon ein paar Mal, dann habe ich einen Namen durcheinander gebracht und das wird dir immer wieder vorgehalten. Es wird Leute geben, die sagen, okay, also wenn er so an Filme und wenn das sein Filmverständnis ist, dann brauche ich mich nicht wundern, warum so eine Wertung bei
rauskommt. Das wird auch 2024 dir noch aufs Brot geschmiert werden.
Ja, da weißt du noch damals.
Ich hatte jetzt auch Leute, die sagen, also du findest Ghostbusters toll, dann werde ich den auf keinen Fall gucken, weil du fandst Eternals schlecht und der war richtig gut.
Genau, und Eternals kriegt gerade, das ist super krass, also du hast Leute wie Marco von Nerdkultur, der den auch richtig ätzend gefunden hat, und dann gab es aber einige, die sagen, das ist der beste bisher.
Das habe ich noch nie
Twitter,
gesehen.
Twitter
ist ja, was ist ein Twitter?
Das sowieso, aber das wirst du nicht mitbekommen haben, da hatte Nerd Factory, ich weiß nicht, ob du den kennst,
Nein.
Der hatte ein paar Leute. In seinen Videos hat er auch gesagt, ja, Kritiker, Mann, die haben ja keine Ahnung. Und dabei ist er ja selber auch Kritiker. Und das führte dazu eine Diskussion zwischen ihm und Marco. Gestern Abend hatte irgendwie da jemand wieder Etienne von Kino Plus und mich irgendwie attackiert. Und auch unter meiner Kritik schreiben Leute ganz viel so, du bist ein, also die Leute werden ja dann mal richtig ausfällig zum Teil, wenn deine Meinung nicht die richtige ist. Einer schrieb mir neulich, das fand ich auch sehr schön, ob ich denn noch nie was von freier Meinungsäußerung gehört hätte, beziehungsweise von unterschiedlichen Meinungen, der Film sei gut. Und da hätte ich so, Moment mal, warum schreibt er mir das gerade, wenn er meine Meinung auch gerade nicht so geil findet? Also es, je länger ich das jetzt mache, umso mehr lerne ich zu schätzen, dass du das 10 Jahre schon über dich ergehen lässt, dass jeder dann irgendwie einem dann auch seine eigene Meinung einreden will und nicht akzeptieren möchte, dass man eben manchmal nicht zusammenkommt. Aber was ich meine ist so, wenn ich dann meine Meinung abgebe, dann möchte ich aber auch schon, dass die hieb- und stichfest ist. Und manchmal fühlt es sich so an, als wäre es das nicht so. Ich komme manchmal wirklich aus Filmen raus und kann dir wirklich auch beim besten Willen nicht sagen, warum ich jetzt genervt oder
aber manchmal
Filme, die ich super fand.
Manchmal ist dann aber auch nur fair zu sagen, man macht das mit offenem Visier und sagt, Leute, ich fand den kacke und ich kann nicht mal richtig sagen, warum, weil der mich einfach überhaupt nicht interessiert hat. Ich muss echt lange darüber, der hat mich so sehr nicht interessiert, dass ich auch nach langem Nachdenken nicht mir darüber schlüssig werden konnte, was sein Geheimrezept ist, mich so zu langweilen. So, selbst das wäre ja eine Aussage. Weißt du, manchmal muss man offen damit umgehen, dass man nicht herausgreifen kann, was es gerade ausmacht. Das ist auch fair.
Ich kann es ja relativ häufig herausgreifen und auch bei Eternals hatte ich das Gefühl, dass ich zum überwiegenden Teil, ne, also die Figuren haben mir nicht gefallen und so, aber es gab da jetzt ganz viele, die geschrieben haben, nee, sehe ich anders, die Figuren haben mir gefallen und na, was soll man da sagen, ne, das ist dann halt eine reine Geschmackssache und ich habe häufiger irgendwie so einen Punkt, der dann klarer ist, jetzt bei Finch zum Beispiel. Wenn du sagst, Tom Hanks fand ich gut, dann kann ich dir dann im Umkehrschluss dann sagen, warum ich Finch nicht gut fand und kann das dann begründen. Aber manchmal ist das halt einfach, da sitze ich dann auch da und denke so, hui, das wird jetzt schwierig, das zu verteidigen.
Ich bin ja mal gespannt. Muss man's einfach gar nicht. Ich bin ja mal gespannt, wenn sie dann jetzt sagen, Eternals, das sind richtig gute Charaktere, wenn dann The Batman ins Kino kommt, dann können wir uns mal über Charakterbuilding auch in Superheldenverfilmungen unterhalten, nochmal im direkten Vergleich. Ich denke, das wird ganz anders ausfallen. Ich weiß auch nicht, ob diese ganze Pandemie und das ganze Gestreamer einfach die Expectations der Leute teilweise wahnsinnig gesenkt hat vielleicht auch. Ich kann es nicht festmachen an dieser Stelle. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, auch bei uns ist es so, dass man nicht immer den perfekten Tag hat, um gerade ein super Video abzuliefern. Auch wenn wir beispielsweise einen Podcast machen, ihr habt es ja ein paar Mal gesehen, man hat Anschlusstermine oder wir müssen zu einer Pressevorführung. Es ist okay. Und ich finde, es ist in jedem Beruf, jetzt natürlich nicht beim Pilot, der sagt, naja, landen wir heute mal ohne Reifen raus. Aber in dem Beruf gibt es nun mal Tage, da funktioniert es besser und schlechter. Und wir müssen halt manchmal damit leben, dadurch, dass wir das ja immer gleich in der Öffentlichkeit fabrizieren, dass wir dann auch uns für lange Zeit immer angreifbar machen, da man das ja in der Öffentlichkeit auch so abbildet. Ne? Und apropos, dass ich das 10 Jahre über mich habe ergehen lassen, ist vielleicht auch nicht grundlos, dass ich in den Wald gezogen bin. Ich habe einfach vielleicht genug von Menschen ab und zu.
Ich glaube, es wird hier auch beim Podcast immer wieder Folgen geben, wo viele dann sagen so, nee, da stimme ich nicht zu. Und ich persönlich bin für jeden Kommentar dankbar, hatte ich hier an anderer Stelle, glaube ich, schon mal gesagt. Die sagen, sehe ich nicht so, aber ist okay. Er hatte jetzt so nette Kommentare auch wieder unter so ein paar Eternals-Anfeindungen, wo Leute geschrieben haben, ich komme mit David nicht immer überein, was seine Kritiken angeht, aber ich mag, wie sie aufgebaut sind oder ich mag seine Meinung oder ich mag, dass er seine Meinung überhaupt so sagt, wie er sie sagt. Und dafür bin ich immer glücklich so, weißt du, weil dass wir unterschiedliche Meinungen alle haben, das lässt sich nicht vermeiden. Ne? Und also, dass dann man immer noch so Diskussionen darüber liest, was jetzt objektiv und subjektiv ist, das ist wirklich erstaunlich, muss ich sagen.
Es ist halt, wie man einen Diskurs führt, eine Diskussion oder einen Meinungsaustausch erfordert halt auch eine ganz schön starke soziale Kompetenz. Und im besten Fall geht man nicht unbedingt mit anderen Sichtweisen, aber mit anderen Einblicken oder Standpunktvorstellungen heraus, sodass man versteht, warum sieht der andere etwas so und kann trotzdem noch sagen, ich sehe es aber anders und deswegen muss man sich nicht gleich gegenseitig beleidigen oder übereinander herfallen. Das ist ja eben das Schöne, dass wir nun mal von Toleranz und Akzeptanz und so die ganze Zeit reden und dann wollen wir es bei bestimmten Dingen nicht zulassen. Klar, das schmerzt, wenn man etwas ganz doll von Herzen mag und jemand anders findet das ganz, ganz blöd, dann kann einem das wehtun zu Recht. Aber auch damit umgehen zu lernen, heißt ja persönlich zu wachsen. Nicht alles, was jemand Drittes produziert und man selbst mag und jemand anderes nicht, ist ein Angriff auf die Person, auf dessen Meinung und auf dessen Charakter sofort. Man ist kein schlechter Mensch, nur weil man etwas anders sieht bezüglich Filmen oder Serien. Da können wir immer nur appellieren an dieser Stelle.
Apropos auch mal die jetzt in dem Fall einfach mal zu wachsen und vielleicht zusammenzuwachsen. Hast du mitbekommen?
Abonniert David, sein Kanal soll wachsen, oder was?
Ja, nee, hast du mitbekommen, dass Vin Diesel auf The Rock zugegangen ist, auf Instagram, hat er wieder so einen Post verfasst, wo ich immer denke, ist Vin Diesel vielleicht schon vor Jahren gestorben und sein Körper ist noch da und wurde von so einer Gehirnschnecke wie aus Star Trek 2 besetzt, die ihn jetzt steuert und auch seine Postings verpasst, weil das ist so ein weirder Scheiß, den er jedes Mal schreibt.
Jetzt er hat so geschrieben, Dwayne Johnson, mein kleiner Bruder, das finde ich schon mal geil, mein kleiner Bruder Dwayne.
Du weißt, meine Kinder.
Wir haben allen versprochen, Fast and Furious 10 wird das Finale, was es verdient und es ist nicht das ohne dich, du bist Teil der Familie. Niemand könnte Hobbs spielen außer dir, komm bitte zurück, lass uns das beste Ding feiern. So. Und eigentlich hat er aber gesagt, ey Dwayne, Teil 9 war echt kacke, ich weiß. Und mit dir kriegen wir halt richtig viel Kohle rein. Kannst du dir vorstellen, nochmal mitzumachen? Kriegst auch echt doppelt so viel Geld, weil ich kann nicht so einen peinlichen Abgang machen bei Teil 10, so kacke wie Teil 9 war.
Weil
so,
alle anderen Franchises haben ja auch nicht funktioniert, die er irgendwie hochziehen wollte.
Und Dwayne Johnson ist einfach ein gigantischer Zuschauermagnet. Ich weiß, du hast den, aber der Typ, der macht Jungle Cruise 2 jetzt, Red Notice, der teuerste, größte Netflix-Film aller Zeiten, der hat den Umgang mit den Leuten und der funktioniert. Und der Typ, der wird sich als Kandidat aufstellen lassen für die US-Präsidentschaft in irgendeinem Jahr. Ich habe The Young Rock noch nicht gesehen, man kann das Ding ja jetzt auf Sky gucken in Deutschland, aber auch da wird der damit gespielt. So eines Tages Präsidentschaftskandidat. Das ist ja, glaube ich, so die Ausgangssituation. Und ich glaube, Dwayne Johnson wird das eines Tages machen. Ohne Scheiß. Versuchen.
Ich möchte mich da eigentlich gar nicht zu äußern, ne, weil ich habe schon genügend dazu gesagt. Ich muss sagen, ich finde das super weird. Hollywood funktioniert ja nun wirklich anders. Es gibt wirklich andere Arten und Weisen, wie Vin Diesel auf den zugehen könnte. Ich kann nicht nachvollziehen, warum dann ein Instagram-Post schicken muss. Wenn ich The Rock wäre, würde ich mir jetzt ins Fäustchen lachen und dann nie darauf antworten. Gerade auch, wenn man so sieht, dass der ja mit Hobbs & Shaw sein eigenes erfolgreiches Spin-off irgendwie gelauncht hat. Da soll ein zweiter Teil zu kommen und dass seine eigenen Sachen groß genug sind. Ne, man muss sagen, Fast Five war ein Baustein auf dem Weg der Karriere von The Rock. Ne, also das war schon ein großer Film. Muss ich klar sagen, für ihn auch. Und jetzt hat er da sein Ding mitgenommen und jetzt soll er bitte wegbleiben, weil auch wenn ich kein großer Fan bin, Fast 10 kann eigentlich nur beschissener werden. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie jetzt beim 10. Mal plötzlich noch mal die Kurve bekommen. Ich dachte eigentlich, dass da noch ein 11. auch noch kommen wird. Deswegen war ich verwundert zu hören, dass das jetzt das Finale ist.
Das glaube ich. Ich glaube, dass das Marketinggespräch damit das Ding irgendwie so seit beim finalen Kapitel, aber ich glaube auch nicht, dass das letzte Mal ist. Aber die Chemie, die einfach Jason Statham und Dwayne Johnson zusammen haben, dieser ganze coole Unterhaltungsfaktor hat einfach Fast and Furious 9 völlig gefehlt.
Finde ich auch völlig anderer Meinung. Ich fand auch Hobbs & Shaw Schrott, aber
David, du verstehst das einfach nicht. Deine nicht. Meinung ist schlecht und damit du auch.
Ja. Das hatte mir jetzt jemand bei Old geschrieben auch. Ich muss auch für diese Kommentare
Hat jemand
lesen.
Old gut gefunden?
Ich habe den Film nicht verstanden. Die werden da alt. Und manchmal möchte ich dann einfach, eigentlich will ich die Dinger alle ausdrucken. Es gibt Kommentare, da willst du ausdrücken, willst du an die Wand hängen und sagen so, hier, damit man immer wieder lesen kann, dass die Menschheit, wenn der Komet irgendwann kommt oder die Außerirdischen, dann kann man sagen, haben wir verdient. Hier sind die Kommentare, also die zeigen
es. Bei Old ist sich doch wirklich selbst jeder Sandkorn an dem Strand, wo der Film gedreht wurde, einig. Das war nix.
Nee, nicht der Typ, der mir das geschrieben hat.
Ich wette, M. Night Shyamalan hat sich eingeloggt, ein bisschen Deutsch gelernt und hat dieses runtergeschrieben.
Der schreibt ja gerade wieder in einem neuen Drehbuch, ist auf Twitter jetzt irgendwie, hat er das gepostet die Tage. Ich habe jetzt schon Angst.
Ja.
Gut,
ja.
Aber darüber reden wir in einer zukünftigen Folge.
Ja.
Nächste Woche dann mit Home Alone Again und
Red Notice.
Krass Klassenfahrt und Red Notice. Das wird, glaube ich, meine Horrorfolge, meine persönliche. Red Notice kommt ja auch diesen Freitag.
Ich steuere dann noch Addams Family 2 bei.
Oh, ja. Nee, weil Red Notice hat jetzt schon, in den USA haben es schon einige gesehen und der kriegt furchtbare Wertungen. Also das muss eine absolute Katastrophe sein, ja.
Oh, das ist die schlimmste Kombination, die man haben kann. Schlechter Blockbuster auf Netflix. Das heißt, du sagst, der ist schlecht und dann gibt es von links und rechts Schelten, wie toll der doch ist.
Ja. Wird auch wieder auf der 1 starten.
Wetten, ganz sicher.
Ja.
TV Gut. Total kommt übrigens heute, wo wir aufnehmen, wieder. Das gucke ich heute Abend. Hast du gewusst?
Ja, du hast auch Wetten, dass geschaut, ne?
Ich hab's getan, war übel.
Mhm. Ja. Aber gut, dass du da, ja, aber also.
Keine Ahnung, wo ich es nochmal reingerufen habe jetzt zum Ende. Danke fürs Reinhören, Leute. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und hört nächste Woche wieder rein. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss. Und damit schalten wir raus aus dem Podcast und rein in die Werbung. David!
Ich trinke noch.
David!
Ja.
David!
Ja.
Wir haben gerade über was gesprochen. Du hast gesagt, oh, du tust dich so schwer damit, ne? Du tust dich so schwer damit, zum Beispiel geballte Informationen einfach so hintereinander zu sagen. Mhm. Das fällt dir irgendwie schwer. Weißt du, was überhaupt nicht schwer ist?
Was denn?
Einen Überblick über all seine Versicherungen zu haben.
Schöne Überleitung. Aber wie bekomme ich diesen Überblick?
Das ist super einfach. Kennst du die Clark-App?
Kenne ich, ja.
Ja, Clark, C-L-A-R-K, haben wir schon im Podcast schon manchmal drüber gesprochen.
Ja.
Das ist eigentlich super einfach. Du kannst da innerhalb von wenigen Minuten einen Überblick über all deine wichtigen Versicherungen haben. Und das Schöne ist daran, auch wenn du mal was ändern musst oder was geändert werden soll, das kann alles Clark für dich machen. Denn die haben Versicherungsexperten, die durch tausende Tarife durchscannen können, welche Versicherung für deinen Lebensstil genau die richtige ist. Also David ist ja so einer, der wenn ein Fahrrad, wenn er mal fährt, vielleicht auch mal umfällt. Da braucht man eine andere Versicherung als jemand, der nur viel zu Hause auf der Couch sitzt beispielsweise. Und Clark kann das alles für dich möglich machen. Da kannst du deine Versicherung auch hochladen. Da können die geprüft und gecheckt werden. Ist es genau für dich das Passende? Wichtig ist immer zu wissen, dass man dann sein Versicherungsmandat auch überträgt auf Clark. Das ist in der Versicherungswelt so gang und gäbe. Nichts, was die jetzt erfunden haben. Das heißt, dein bisheriger Versicherungsvertreter, wenn es jetzt eine Unfall- oder eine Haftpflicht- oder eine Krankenkassenversicherung, also eine Gesundheitsversicherung ist, dann ist natürlich klar, das Mandat wird übertragen auf Clark. Aber kann man auch jederzeit wieder kündigen und ist natürlich kostenlos. Und wenn ihr jetzt Clark ausprobiert. Ihr findet natürlich alle wichtigen Infos und Links in den Shownotes. Dann kriegt ihr sogar einen Shopping-Gutschein im Wert von 30 Euro, wenn ihr zwei von euren bestehenden Versicherungen hinzufügt. Pechschwafel 54, also Pechschwafel 54 als Ziffern. Das hintereinander. Und dann ist dieser Gutschein euer, insofern ihr natürlich zwei Versicherungen eintragt. Und das könnt ihr natürlich dann verwenden, oder diesen Gutschein für Apple, für Ikea, für Amazon, whatever ihr gerne wollt und braucht. Und Clark ist da ein ganz einfacher Begleiter, um bestens abgesichert zu sein. David, hast du Lust, mal drüber zu schauen? Weil dein Lebensstil, der könnte ja bestimmte Versicherungen nach sich ziehen.
Ich glaube, ich mache das mal, Robert. Danke für den Tipp.
Bei welcher App?
Bei Clark.
Ganz einfach. Vielen Dank und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast.